Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Das ist jetzt eine Miniserie, die heißt Zweimal frei im Mai. Und das liegt nicht daran, weil wir jetzt gerade eine super coole Jubiläums-Rundgangs-Spaziergangsfolge gehabt haben, sondern dass wir in Österreich, abgesehen von meinem Jubiläum und dem Jubiläum unseres Podcasts, jetzt gerade zwei tolle Dinge feiert im Mai 2020, nämlich einerseits 75 Jahre Kriegsende und andererseits 65 Jahre Österreich ist frei, also den österreichischen, einen eigenständigen österreichischen unabhängigen Staat. Und beide Dinge sind in einem Mai passiert und in dieser Miniserie werden wir jetzt darüber sprechen. In der ersten Folge geht es um 1945, um Wien in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der auch ein weiteres wichtiges Ereignis passiert ist für unseren Podcast, nämlich 1945 im September wurde die Fritzi geboren, was wirklich ein Grund zum Jubeln ist, meiner Meinung nach. Genau, also auf nach Wien und zurück in der Geschichte und ich sage Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Gut. Fritzi, also ich meine, wir feiern, unsere Miniserie heißt Zweimal frei im Mai und die erste Folge heute, da geht es um 1945 und um das Kriegsende und wie Wien zu Kriegsende wirklich war oder was da passiert ist. Aber wenn wir über das Kriegsende 1945 reden in Wien, dann müssen wir eigentlich im April anfangen, oder?
Genau.
Und warum?
Weil die Russen schon am 6. April nach Wien gekommen sind. Also Sie sind schon vorher vom Osten gekommen und am 6. April haben sie Wien erreicht.
Die Sowjetarmee. Also wir reden hier es geht jetzt darum um den 8. Mai 1945, da war das Kriegsende. Und wir reden
das
jetzt,
was davor passiert.
Genau. Also 6. April ist die Sowjetarmee in Wien angelangt. Wo ist sie da angekommen?
Ja, das war ganz interessant insofern, weil, man müssen mal ein bisschen ein paar Tage zurückgreifen, weil da hat es ja die Operation Radetzky gegeben.
Was war das?
Ja, das war eine, da hat es Widerstandskämpfer gegeben unter Major Karl Sokol, der auch schon beim Stauffenberg-Attentat der Verbindungsmann in Wien war, damals aber unerkannt geblieben ist. Und dieser Sokol hat verschiedene Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferverbände kontaktiert, dass man eben den Russen sozusagen bekannt gibt, wo sie am besten, von wo aus sie am besten Wien angreifen, um Wien von den Nazis befreien zu können.
Aber warum wollten die Sowjets quasi da, warum wollten die Wiener mit den Sowjets da paktieren und damit die nach Wien einmarschieren, ist doch eigentlich komisch, oder?
Na, erstens wollten sie befreit werden von den Nationalsozialisten. Es ist halt so, dass die Sowjets Wien befreit haben. Und zweitens, die Nationalsozialisten, es war ja der Befehl Hitlers, Wien darf nicht kapitulieren. Wien darf keine offene Stadt sein, darf nicht kapitulieren. Man muss bis zum letzten Mal kämpfen. Es ist gescheit, also ist in seinen Augen vorzuziehen, die Stadt dem Erdboden gleich zu machen, bevor man kapituliert. Und
Wien zerstören. Besser alles kaputt machen.
Besser, ja, das war aber überhaupt dann in den letzten Tagen. Nicht nur in Wien, sondern denk an die Klimtbilder, die da in Schloss versteckt waren und die angezündet worden sind, damit sie den Sowjets nicht in die Hände fallen. Also es waren verschiedene Sachen. Und in Wien waren manche Einrichtungen schon mit Sprengsätzen versehen von den Nazis, damit die gesprengt werden und nicht den Sowjets in die Hände fallen. Unter anderem auch Lebensmittellager. Also das Lebensmittellager nicht, das heißt, dass die Wiener lieber verhungern hätten sollen. bevor die Sowjets eben oder irgendwelche Alliierten hereinkommen. Also Rücksicht auf Verluste sind nicht genommen worden.
Also wo haben die Wienerinnen und Wiener, wie haben die das dann erlebt? Wo waren die in den letzten Tagen in ihren Wohnungen? Waren die eingesperrt?
Die waren teilweise in den Wohnungen, teilweise waren Fliegeralarm war, wie zum Beispiel am 13. März, wie die Amerikaner noch von Süden kommen sind und die Oper zerstört worden sind, sehr viele in den Philipphof am heutigen Albertiner Platz, in die tiefen Keller, die es dort gegeben hat, geflüchtet. Und dann ist eine Bombe eben auf diesen Philipphof gefallen und es ist ein Feuer ausgebrochen. Und die Deutschen haben die Feuerwehren schon über die Brücke nach Transdanubien gebracht gehabt. Also es konnte nicht mehr gelöscht werden und da liegen jetzt noch 400 Tote drunter.
Weil man der Albertiner Platz ist eigentlich ein Friedhof.
Das ist ein Friedhof, ist ein Friedhof, der Albertiner Platz, kann man sagen. Okay. Und da hat man eben dann beschlossen, dass dort nichts mehr aufzubauen. Und eben dort ist aus diesem Grund auch das Denkmal gegen Krieg und Faschismus entstanden. Mhm. Und ja, teilweise haben sie ganz normal gelebt. Man war ja schon einiges gewohnt. Ich weiß von der Großmutter meines Mannes, die erstens einmal, man hat ja die Kinder schon eingezogen. Mein Mann war damals 14 und die sind gekommen und wollten ihm zum Volkssturm einziehen. Und die Großmutter hat gesagt, na, mein Buben kriegt's nicht. Und die sind halt wieder abgezogen. Und genau so hat sie die geweigert, bei einem Bombenalarm in den Keller zu gehen. Und dann ist einmal gesessen mit der, im halben Haus. Das andere, die andere Hälfte war kaputt und hat runter auf die Straßen geschaut. Also es, es sind bestimmt etliche, es war eine Situation, die man sich heute, glaube ich, wir zumindest nicht mehr vorstellen kann. Ne? Das geht ihm ganz einfach nicht mehr. Also kann man nicht mehr. Ja, okay. Und die haben sich halt zu den Russen durchgeschlagen. Da, und unter anderem war da meiner
Ansicht. Die Radetzky-Typen.
Die Radetzky-Menschen. Und unter anderem war da ein recht interessanter Mann dabei, und zwar der Karl Biedermann. Und den finde ich deswegen interessant, weil der war 1934 beim Bürgerkrieg beteiligt auf der Seite der Austrofaschisten, also der Regierungstruppen gegen die Sozialdemokraten, bei der Beschießung des Karl-Marx-Hofs. Ich glaube, er war sogar der Kommandant, auf das weiß ich nicht ganz genau. Und der Karl-Marx-Hof hat er dann kurze Zeit Biedermann-Hof geheißen.
Ja, und darüber haben wir gesprochen.
In und der Biedermann ist dann ein illegaler Nazi geworden und zur Wehrmacht eingezogen und hat aber dann gesehen, was das Ganze für ein Wahnsinn ist und wollte eben verhindern, dass, ist er vielleicht abgesprungen oder ist dieser Ideologie dann von dieser Ideologie abgekommen und der ist einer derer gewesen, die bei den Russen sind und der ist aber leider ist dann verraten worden und ist mit zwei anderen in Floridsdorf gehängt worden.
Also in den letzten Tagen des Krieges.
Also noch Anfang April. Und die haben den Russen geraten, von Westen zu kommen, also Wien im Norden zu umgehen und von Westen hereinzukommen, weil sie von Osten, weil jeder erwartet hat, dass sie von Osten direkt reinkommen. Und die haben das auch tatsächlich gemacht. Aber trotzdem ist es in den, im Kampf um Wien, hat es geheißen, vom 6. bis 13. April, zu solchen Kämpfen gekommen.
Wien, dass, wie dieses FPÖ, wie dieser bescheuerte FPÖ-Slogan?
Ja, das kann schon sein. Ja. Kampf um Wien, ja. Also das nennt man in der Geschichte Kampf um Wien. Und da sind aber dann trotzdem noch ca. 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Also 16.000, ungefähr 16.000 russische Soldaten und 14.000 Deutsche oder Zivilisten. Also
die haben dann geschossen in der Stadt oder wie
war das? Ja, die haben faktisch Mann gegen Mann gekämpft. Also das war, sind natürlich mit Panzern gekommen und die, es wird genug zivile Opfer auch gegeben haben. Ne? In der Zwischenzeit hat die, während dieser Kämpfe, also die Innenstadt war schon eingenommen von den Russen und da hat irgendwer, weiß man jetzt nicht mehr wer, am Stephansdom oben eine weiße Fahne gehisst, den anderen Truppen bekannt zu geben, also die Innenstadt ist befreit sozusagen. Das haben die Nazis gesehen und der Sepp Dietrich, der Kommandierende war, hat daraufhin den Auftrag gegeben, den Stephansdom dem Erdboden gleichzumachen. Zu beschießen. Was? Den Stephansdom, den Stephansturm zu beschießen, so lang, bis nichts mehr da ist.
Also die Nazis wollten den Stephansdom zerstören.
Ja, und da ist aber gewesen ein Deutscher, der glaube Hauptmann war er, Klinkicht hat der geheißen, und der hat den Befehl bekommen und hat ihn zerrissen und hat gesagt, also das machen wir ganz sicher nicht, dass wir den selber beschießen. Der ist dann als Retter des Stephansdoms in die Geschichte eingegangen, gibt da irgendwo eine Tafel am Dom.
Der Stephansdom hat er dann doch irgendwie gebrannt. Also das sind ja diese berühmten, da gibt es ja auch Fotos, Bilder, die...
Ja, das war einen Tag später, und zwar sind dann Plünderer in die Stadt gekommen, oder in der Stadt gewesen heute, halt. Ist zu Plünderungen gekommen. Und warum der Stephansdom zum Brennen angefangen hat, das Dach zu brennen angefangen hat, das ist bis heute eigentlich umstritten. Die gängigste Anschauung ist, es war ja das Haashaus.
Wo das heute nicht das natürlich so ausgeschaut hat?
Nein, das war der Vorvorgängerbau. Also vor dem jetzigen war ein 50er Jahre Bau und vorher war ein historistisches Gebäude. Und das war ein Warenhaus und da war eine Teppichabteilung drinnen. Und angeblich sind Teppiche angezündet worden und der Wind hat es getragen und hat es aufs Dach vom Stephansdom getragen. Und das Dach hat zu brennen angefangen, ist eingestürzt, hat drinnen... Also ihre Schäden angerichtet. Am Tag danach ist die Bummerin runtergefallen und in tausende Stücke zerbrochen. Also es ist, ich hab jetzt, wie Notre Dame voriges Jahr gebrannt hat, habe ich mit denen so mitfühlen können, weil ich mir gedacht habe, so muss das gewesen sein, wie der Stephansdom gebrannt hat. Das muss furchtbar gewesen sein.
Wow.
Und ja, und das war und dann am, ja, aber er steht noch.
Er steht noch, Gott sei Dank.
Und am 13.04. war dann die Schlacht um Wien zu Ende.
Und Wien war befreit, aber der Krieg war noch nicht zu Ende.
Der Krieg war noch nicht zu Ende. Die Nazis haben sich zurückgezogen. Die haben gesehen, dass nichts mehr, dass halt vorbei ist. Und sie haben dann doch diese totale Zerstörung offensichtlich nicht gemacht. Ich meine, es war genug zerstört, aber die totale Zerstörung war also nicht. Es war aber so, dass schon Anfang April, da waren ja die Russen schon in Österreich, der ehemalige Staatskanzler und Nationalratspräsident Renner hat ja in Glocknitz gelebt. Und der, das ist also auch nicht sicher, ist aber eher, es gibt die Leser, dass die Russen ihn gefunden haben. Aber die wahrscheinlichere Variante ist, dass er gegangen ist zur russischen Kommandatur mit einem Tschechen, glaube ich, der Russisch konnte und übersetzt hat und gesagt hat, er ist also der Dr. Renner, war 75 und er kennt den Stalin, den Genossen Stalin gut und er würde sich halt anbieten, dass er anfängt, da also wieder legale Verhältnisse Verhältnisse zu schaffen.
Gott sei Dank.
Und damals war der Renner natürlich, hat man, dass er ja zum Anschluss gesagt hat und so, das ist ja alles erst viel später gekommen. Weil ich kann mich erinnern, wie der Renner 1950 als Bundespräsident gestorben ist, ist er betrauert worden als Vater des Vaterlandes. Also ganz, da waren diese ganzen Vorbehalte, die man gegen ihn gehabt hat, später überhaupt noch nicht.
Der war ja schon in der Ersten Republik eigentlich der Mitbegründer oder Mitaufbauer, oder?
Der Renner, glaube ich, war sehr, ich würde sagen, nett ausgedrückt, hat er ein geschmeidiges Wesen gehabt. Ein geschmeidiges Wesen. Und das hat ihm aber sehr geholfen, weil er war auch so ein bisschen eine Figur, so eine Integrationsfigur, wie man sagen kann. Na, kurz und gut ist er nach Wien gekommen und hat dann sofort angefangen, Gespräche mit Parteien anzufangen. In Wien,
also er ist Sozialdemokrat, oder?
Er war Sozialdemokrat. In Wien ist der letzte Bürgermeister der Nationalsozialisten, der ist weg aus dem Rathaus. Ich weiß jetzt keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Und es ist wieder eine ganz lustige Sache passiert. Am 13. April ist ein gewisser Rudolf Brickel ins Rathaus gegangen. Der hat einen Stempel oder eine Petschaft gehabt, wo russisch-kyrillische Zeichen drauf gewesen sind und hat zu dem Russen gesagt, so, und ich bin der Bürgermeister. Und die Russen, die schon im Rathaus waren, am 13. Jahr, hat gesagt, der ist der Bürgermeister. Und die haben gesagt, ja, okay. Und er ist ins Bürgermeisterbüro gegangen, hat sich da hingesetzt und hat gesagt, ich bin jetzt Bürgermeister. Dann sind die Leute zu ihm gekommen und eine Sekretärin, die dort im Rathaus gearbeitet hat, hat dann erzählt, dass er alles bewilligt hat. Also einer ist angeblich gekommen und hat gesagt, bitte, ich möchte das Flottenkino. Ja, gerne, hat er gesagt, hat ihm das Flottenkino überschrieben und so Sachen. Wahnsinn. Also er konnte dort bleiben, aber wie dann eben der Renner gekommen ist und Gespräche geführt worden sind, hat man sich geeinigt, dass der und hat man den
dass
Russen.
Dass der Typ ein Hochstapler ist und weg muss?
Ich weiß nicht einmal, ob das so, ob der ist halt dann, das war ein Kleinkrimineller irgendwie. Und man hat sich dann mit den Russen aber verständigt drauf, dass der Theodor Körner Bürgermeister ist, den hat man den Russen schmackhaft machen können.
Und der ist am 16. April. Der ist dann später auch Bundespräsident worden.
Ja, der ist am 16. April Bürgermeister geworden. Mhm. Und der Bricky liest, was mit dem, also er ist, ob er verhaftet ist worden, weiß ich nicht, der ist nachher irgendwie in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, beziehungsweise hat er, glaube ich, einige auch noch so, wie soll ich sagen, kleinkriminelle Sachen gemacht.
Vielleicht hat er ein Abo auf Lebenszeit im Flockenkino gehabt.
Das wäre ihm eigentlich zugestanden. Ne?
Schon, oder?
Ja, der Viktor Mateka zum Beispiel, das war ein Kommunist, ein sehr bekannter, der lange Zeit dann Kulturstadtrat in Wien war, ganz ein Ding, lustig war eine Kundschaft von mir in späteren Zeiten, im Installateurgeschäft. Cool. Ja. Und seine Frau war Malerin, die Mateka Gertrude Mateka Felden hat die geheißen. Und die waren eben beide Kunden von mir, aber egal, das tut jetzt nichts zur Sache. Und der hat gesagt, er ist ins Rathaus gegangen zu dem Brickel und der hat gesagt so, und sie sind für die Kultur in ganz Österreich jetzt zuständig. Und so, und der ist dann wirklich Kulturstadtrat geworden.
Hat aber, okay, hat aber offenbar mehr Expertise gehabt als.
Hat die Expertise gehabt, ja.
Als das halt jetzt dann anders war. Okay.
Ja, und die also Russen sind, bitte entschuldige.
Nein, nein, bitte sag du.
Und den Russen ist natürlich zugejubelt worden, weil damit war ja dieser Nazi-Spuk, den sehr viele als solchen jetzt schon empfunden haben, viele auch nicht wahrscheinlich, aber viel, also die meisten sehr wohl, die haben dem ein Ende bereitet. Und dann natürlich sind diese Sachen gekommen, dass die Russen zu den Vergewaltigungen und so weiter nicht und mit den Uhren und so.
Aber was war mit den Uhren? Was war, meinst du?
Ja, die haben immer Ura, Ura, das war ja ein langes Ura, Ura und haben jeden die Armbanduhren weggenommen und da hat es angeblich
rausgegeben,
die reihenweise die Armbanduhren am Handgelenk gehabt haben. Und waren an und für sich freundliche Gesellen, aber wenn sie eine Frau gesehen haben, sind's, kann ich wieder von mir erzählen, meine Mama war mit mir schwanger und die Russen sind ins Haus gekommen und einer hat zu ihr gesagt, komm, Frau, komm, in den Keller mit. Und sie hat gedeutet auf ihren Bauch und hat gesagt, sie kriegt ein Baby und hat gesagt, nein, also hat sie ihn gelassen.
Bist du deppert. Ich meine, Gott sei Dank hat er sie in Ruhe lassen, aber bist du deppert, allein die Situation?
Ja, die anderen Frauen haben mit müssen.
Bist du deppert? Okay.
Ja. Ja, und dann ist es dazu gekommen, dass am 14. April, also noch während der Kämpfe, ist die SPÖ wieder gegründet worden. Die haben sich dann zusammengeschlossen, die Revolutionären und die Sozialdemokraten. Und der ÖGB ist relativ bald, also eigentlich schon am 15. April gegründet worden,
der Gewerkschaftsbund.
Überparteilich haben sie die Kommunisten, also die ÖVP, die SPÖ und die Kommunisten zusammengetan. Einschub. Bei den Widerstandskämpfern, die ums Leben gekommen sind, haben die Kommunisten den größten Anteil gehabt. Also die haben die meisten Widerstandskämpfer gehabt und sind verloren sozusagen. Ja, und am 17.04., da wirst du sicherlich diese Tafel kennen, im Schottenhof, ist die ÖVP gegründet worden. Die ist aber neu gegründet worden, hat sich zwar in irgendeiner Weise, verbunden gefühlt, den christlich-sozialen, aber als österreichische Volkspartei ist neu, komplett neu gegründet worden. Also das waren die Parteien.
Also Parteien hat es dann schon gegeben, denn die Republik oder den Staat Österreich eigentlich noch nicht, natürlich.
Nein.
Also es war alles noch Teil des Deutschen Reichs damals.
Ja. Genau. Aber schon am 18.04., also das ist dann zack gegangen, kann man sagen.
Nazi.
Ja, hat die neue Gemeindeverwaltung schon ihre Arbeit aufgenommen. Also die haben dann, hat eben der Renner mit den Russen geredet und hat eben Leute vorgeschlagen und waren die mussten das schon gutheißen. Und ja.
Also das heißt, zu dem Zeitpunkt waren von den Alliierten halt nur die Russen quasi.
Die Russen.
Mhm. Waren die anderen?
Die anderen waren im Westen, die haben gekämpft. Mhm. Also in Wien hat man schon dann Ende April die Republik, die neue, ausgerufen. Da war im Westen noch alles Deutschland. Also war alles noch Deutsches Reich. Es sind noch Nazi-Zeitungen erschienen und so. Also das war eine totale Teilung, kann man eigentlich sagen. Mhm. Also in Wien waren die Russen immer als erstes. Hat natürlich furchtbar ausgeschaut. Es war ein Viertel von den Wohnungsbeständen war zerstört. Fast alle Brücken waren zerstört. Der Bahnhof war, glaube ich, nur ein einziger, der Franz-Josefs-Bahnhof, nicht zerstört.
Wow.
Kannst du vor dem Einwohner waren nur mehr 1,3 Millionen. Also es war.
Statt wie viel ungefähr?
Naja, um die Jahrhundertwende waren 2 Millionen. Und wow. Noch Kriegsende. Okay. Hat sich aber natürlich dann geändert, weil die Flüchtlinge und so weiter kommen sind, aber gehört jetzt.
Du und in deiner Familie, deine Eltern haben in Wien gewohnt, die waren beide da, dein Vater war gar nicht.
Ist ja im 42er Jahr kriegsverwundet worden, dem sind die Zehen abgefroren.
Wahnsinn.
Und der hat dann nicht mehr einrücken müssen. Und die Mama war sowieso da. Wir haben eine größere Schwester gehabt, die ist 43 zur Welt gekommen. Und es war ja in Wien so, dass während des Krieges hat es ja keine Hungersnot gegeben. Im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg. Da war ja im Krieg schon die schrecklichste Hungersnot. Mhm. Aber die Hungersnot in Wien ist erst gegen Ende und nach dem Krieg kommen. Und die haben sie halt mit Schleichhandel, du warst Resselpark und so, also nicht jetzt mit im großen Stil, sondern im kleinen Stil, haben sie die über Wasser gehalten auch. Du hast ja alles nur auf Bezugsmarken gekriegt, haben sie irgendwie mit den Marken gehandelt, wie das genau zur Welt zustande kommen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber so was erzählt haben, war das Ganze eigentlich für sie eher eine lustige Geschichte. Ich meine, nicht der Krieg, aber sie haben das also jetzt nicht sehr dramatisiert.
Ja, also sie haben das Beste draus gemacht, was
sie draus
machen war.
Sie haben das Beste draus, sie waren jung.
Ja.
Dann ist am 20.04., du weißt, Datum,
Geburtstag.
Hitlers Geburtstag, ja, ist der Renner nach Wien gekommen und hat da weiter verhandelt. Der Renner ist immer, der hat immer für die Republik, für die ganze Republik gesprochen. Hat natürlich schon mitgemischt bei den anderen auch, aber der ist nicht nur für Wien, sondern für Österreich gewesen. Und der hat schon angefangen oder hat schon Pläne eigentlich gehabt, die er wahrscheinlich in den letzten Kriegsjahren schon in Glocknitz irgendwie entworfen hat für die Wiedererrichtung der Republik. Und er hat gesagt, man muss alle drei Parteien mit einbeziehen. Also man muss die ÖVP, die SPÖ und auch die Kommunisten mit einbeziehen. Haben wir sowieso müssen, aus dem einfachen Grund, weil die Russen ohne Kommunisten wäre natürlich unmöglich gewesen, irgendwas zu machen. Und er hat auch schon an der Einigung zur, zur Zusammensetzung der Regierung und zum Aufbau der Regierung gearbeitet. Und man war nicht, du musst dir ja vorstellen, aus dem Ständestaat dieses tiefe Misstrauen,
was da zwischen den Parteien,
Parteien geht, was ja teilweise jetzt noch
Ressentiments ja immer, gibt.
Was noch gibt, und das ist ja immer zurückzuführen auf die 30er Jahre und hat mit der Nazizeit weniger zu tun. Die haben vielleicht da, das wird vielleicht da überbewertet, aber ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, der Geist der Lagerstraße.
Was heißt das?
Naja, das, am 1. April 1938 sind ja die bekannten Personen nach Dachau. Das war der Prominententransport und der ist nach Dachau abgegangen. Die prominenten Politiker sind ins KZ eingeliefert worden. Mhm. Also der Fiegel zum Beispiel und da war der Danneberg, also egal welcher Couleur. Und da hat man dann gesagt, dort haben sie sich als Österreicher gefühlt und haben eben diese Eifersüchteleien und Parteistreitigkeit vergessen. Glaube ich nicht, dass man das so sagen kann.
Pauschal sagen kann.
Aber es hat sich ja irgendwie geeinigt, dass man halt sich jetzt als Österreicher gefühlt hat.
Das ist die Lagerstraße, damit ist gemeint, dass in Dachau die miteinander dann geredet haben.
Ja, genau. Mhm. Das ist so ein geflügeltes Wort gewesen. Der Geist der Lagerstraße hat quasi die Parteien versöhnt. Mhm. Aber sie haben sich gedacht, der Renner hat sie vielleicht gedacht, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und so ist jeder Posten in der Regierung mit 3 Menschen besetzt worden. Mhm. Mit einem Minister, mit einem Staatssekretär und mit einem Unterstaatssekretär. Von jeder Partei. Es war die größte Regierung, die erste Regierung in der Zweiten Republik.
Mhm. Also Proporz noch einmal ein Quadrat mehr.
Hoch drei. Ist da gekommen. Ja. Die haben das, also die Sowjets haben das genehmigt, war jetzt wichtig, weil die Sowjets waren jetzt die Siegermächte. Mhm. Sonst war noch niemand da. Und die haben das genehmigt und die haben auch nicht gefragt, die anderen Alliierten, ob denen das passen, und die haben das gemacht. Und am 27. April hat der Renner schon eine Unabhängigkeitserklärung vorgelesen und hat die Zweite Republik war damit, also die Republik Österreich war wieder gegründet und ist damit die Zweite Republik gewesen, weil die erste ja noch 1918 war. Mhm. Und den
Wortlaut, halt dann im Ständestaat zu Ende war, im Endeffekt.
Die 1934 mit der neuen Verfassung vom 1. Mai 1934, an deren Anfang im Namen Gottes gestanden ist, ne, war die um beendet. Willen. Vom 27. April hat wieder zurückgegriffen auf die Verfassung von 1920, in der Fassung von 1929.
Ah ja, genau.
Und also die haben sie wieder auf, die ja jetzt noch gültig ist, diese Verfassung. Und den Wortlaut von dieser Unabhängigkeitserklärung und Gründungsurkunde, den kannst du heute noch eben am Albertiner Platz, am Denkmal für Krieg und Faschismus, ist ja so eine große Stele mit eingemeißelten Sätzen. Mhm. Und das ist der Wortlaut dieser
Verfassung.
Dieser Erklärung.
Aha, okay.
Im Westen sind aber erst zu diesem Zeitpunkt, ja, und am 29. April, du wirst sicher diese Fotos, diese Filme kennen, wo aus dem Rathaus der Renner und der Körner rauskommt, dahinter ist der Fiegel und der Schärf, und die gehen zum Parlament. Und das war am 29.04., da war halt der Festakt dazu. Mhm. Zu dem Zeitpunkt sind aber die Westalliierten erst einmarschiert in Österreich im Westen. Mhm. Also, das war eine wahnsinnige Diskrepanz. Ne? Mhm. Und am 30.04., was ist da passiert? Entschuldige, ich habe einen Schluck getrunken.
Prost.
Auf
die Republik.
Ja, genau.
Demokratische.
Am 30.04. hat der Hitler Selbstmord begangen in Berlin. Goebbels und... sie haben zwar weiter gekämpft, aber es ist mehr oder weniger damit alles auseinandergefallen. Aber ganz interessant, am 1.5. bereits hat das Burgtheater den Spielbetrieb im Ronacher aufgenommen.
Das ist aber recht flott gegangen dann.
Das ist ja flott gegangen. Da haben sie Sappho gespielt. Mhm. Und die Und in der Volksoper die Hochzeit des Figaro. Wobei ich nicht weiß, ob nicht das Burgtheater sogar noch einen Tag früher war, am 30. April. Ich glaube, was das Burgtheater war, 30. April.
Und hoffen wir mal, dass die Theater auch nach diesem, nach
ja, bald das haben wir jetzt auch erinnert dran.
Wieder bald anfangen zu spielen und wir bald wieder ins Theater und in die Oper gehen können und Kultur genießen können, auf Konzerte gehen. Das wünschen wir uns und allen Kulturschaffenden sehr.
Sehr. Sehr, sehr stark. Ja. Weil du siehst, sogar nach diesen Zerstörungen und nach diesen Erlebnissen war das ganz wichtig, dass Theater und Oper wieder gespielt haben. Und ich glaube, das ist jetzt genauso wichtig.
Ne? Ja, ich finde auch, dass es extrem wichtig ist.
Mhm. Und republikmäßig ist die das Staatswappen und die rot-weiß-rote Fahne wieder zum Tragen gekommen, Staatswappen.
Der Adler mit, genau. Mit der Krone und ja. Der Hammer und Sichel und der zerrissenen Kette.
Gut, und die Bedeutung von der Krone ist?
Die ist ja so mit so Ziegeln, oder? Die schaut ja nicht aus wie so eine coole Krone. Ich glaube, es sind vielleicht so für die Städte oder sowas?
Ja, die Bürger halt. Genau.
Okay, für die Bürger, okay.
Was hat er in den Klauen?
Hammer und Sichel.
Für?
Bauern und Arbeiter vielleicht?
Genau, damit sind alle sozusagen vereinigt in dem Adler und die zerrissenen Ketten.
Österreich ist frei.
Österreich ist frei. Österreich ist schon 10 Jahre vorher, also die Nazi-Herrschaft, das ist die Ketten der Nazi-Herrschaft sind zerrissen, sozusagen. Wie weit sie von selber zerrissen sind, bleibt dahingestellt.
Bleibt dahingestellt, aha. Mhm.
Und es ist auch dann zu einer Lebensmittelrationierung gekommen mit Marken und so weiter. Und am 7. Mai dann endlich hat Deutschland kapituliert. Hat die Wehrmacht kapituliert und am 8. ist es unterschrieben worden, am 8. Mai, das gilt eben als Kriegsende, obwohl das erst am 9. Mai um 1 Uhr früh verkündet worden ist. Und in Österreich ist das Verbot der NSDAP eingetreten und dann hat es diese ganz recht komplizierte Angelegenheit gegeben, welche Staatsbürger sind wir jetzt? Und wer ist welcher Staatsbürger? Weil bis dahin waren ja alle deutsche Staatsbürger. Und da ist eben das Staatsbürgerüberleitungsgesetz gekommen und das hat geheißen, alle, die vor dem 13. März 1938 geboren sind und deren Nachkommen, sind automatisch wieder österreichische Staatsbürger.
Ich meine, aber wie war das dann mit zum Beispiel den vertriebenen Juden und Jüdinnen? Die waren halt auch wieder Österreicherinnen.
Das ist ein Kapitel, das man ganz gesondert besprechen würde, das aber eigentlich gar nicht so gern besprechen würde. Weil da hat sich auch diese Regierung, diese Renner-Regierung, nicht unbedingt ins Buch der Geschichte eingeschrieben.
Ruhmreich und gut.
Ruhmreich, weil das ist äußerst, da hat man... Du weißt nicht, ob du diesen Satz kennst, ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen. Das hat, glaube ich, der Innenminister Helmer gesagt, mit den ganzen Residuierungen und so weiter. Mhm. Und der Renner hat überhaupt gesagt, ja, man muss zuerst die kleinen Leute, die halt mehr oder weniger aus Dummheit oder halt Mitläufer waren bei den Nazis, die muss man zuerst wieder ins Boot holen, bevor man an die Restitutionen denkt. Das ist ein Kapitel, das eigentlich ein sehr dunkles Kapitel ist. Am Anfang sind noch, da hat es Volksgerichte gegeben und diese Volksgerichte haben am Anfang Nazi-Verbrecher, die sie in Österreich gefangen haben, verurteilt, sind auch etliche hingerichtet worden. Das ist aber immer schleißiger behandelt worden und nach dem Staatsvertrag eigentlich ist fast überhaupt. Da ist dann die Borodajkowitsch-Sache in den 60er Jahren noch gewesen. Aber das ist dann irgendwie eingeschlafen. Also wie gesagt, kein Ruhmesblatt.
Ich verstehe. Naja, okay, und dann war der 8. Mai und der Krieg war vorbei.
Ja.
Und... wie es dann weitergegangen ist, besprechen wir in der nächsten Folge.
Okay.
Wir möchten nur einen Ausblick geben, das Jahr 1945 hat uns die Fritzi beschert. Also nicht die Fritzi hat uns das Jahr beschert, sondern Fritzi wurde 1945 geboren und das ist der perfekte Auftakt für unsere nächste Episode. Gut. In unserer Miniserie. Vielen Dank, liebe Fritzi. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es auch total interessant, was du so aus deinem Familienumfeld für Geschichten erzählst, weil die da merkt man dann schon sehr anschaulich, dass das einfach nicht irgendeine komische, ferne Geschichte ist, sondern dass das unmittelbare Auswirkungen im Endeffekt auch auf dich und auf uns hatte, was damals passiert ist.
Ja, auf alle.
Auf alle, genau.
Ja.
Ja, in diesem Sinne, ich bin so frei im Mai und ich freue mich aufs nächste Mal.
Seid dann wieder dabei.
Seid dann wieder dabei.
Im yeah. Mai.
Im Mai. Mach's gut, liebe Fritzi, und einen schönen Nachmittag.
Servus, Edith.
Servus, Fritzi.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.